den Garten bewässern.
Geht auf die mühsame Art.
Oder auf die Gardena-Art.
Ganz bequem. Oder sogar automatisch. Per Smartphone.
Und während dein Nachbar noch Gießkannen schleppt oder mit Knoten im Schlauch kämpft, kannst du schon deinen Garten genießen. Mit der Familie, Freunden oder auch mit deinem Nachbarn.
Na, brauchst du mal eine Pause?
Ich dachte schon, du fragst nie.
Gardena. So geht's clever.
Übrigens, bequem Pflanzen bewässern auf dem Balkon. Geht auch auf die Gardena-Art.
Wir wollten das Herzschlagfinale in der dritten Liga. Wir kriegen ein Herzschlagfinale in der dritten Liga. Am kommenden Samstag dann das Fernduell zwischen Rot-Weiß Essen, Energie Cottbus und dem MSV Duisburg um den Aufstieg in die zweite Liga. Rot-Weiß Essen hat sein letztes Heimspiel gegen den SC Verl gewonnen und wahrt damit die Aufstiegschancen, auch wenn die Ausgangslage für die beiden anderen ein bisschen besser ist. Wir sprechen heute natürlich über das Verl-Spiel und schauen auf das kommende Wochenende, dann das große Finale um den Aufstieg.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ja, die Saison biegt so langsam auf die Zielgerade ein. Wir steuern stramm aufs große Saisonfinale zu und das wird nochmal richtig spannend. Darüber wollen wir natürlich heute ausführlich sprechen, über den Essener Heimsieg gegen Verl und eben das, was da am nächsten Wochenende wartet in der dritten Liga. Das Ganze mache ich heute mit meinen zwei Gästen. Ihr kennt sie bestimmt schon, wenn ihr regelmäßig einschaltet vom Reviersport, Christian Brausch.
Hallo.
Und der RWE-Reporter der WAZ, Martin Herbst.
Hallo.
Ja, Martin, wir haben viel vorher über den Druck gesprochen, der da auf der Essener Mannschaft lastet. Und 1-0 gewonnen, Nerven nicht verloren. Und jetzt haben wir unser Finale nächste Woche. Ne?
Absolut, ja. Charaktertest bestanden, kann man auf jeden Fall sagen. Mannschaft, Trainer, alle mussten eine Reaktion liefern nach diesem Debakel in Asbach gegen den VfB Stuttgart 2. Ja, und das hat die Mannschaft auf jeden Fall gemacht, das hat sie getan. Sie hat einen großen Fight geliefert, es war fußballerisch sicherlich jetzt kein großer Leckerbissen. Das war aber auch nicht zu erwarten gegen einen Gegner, der sich sehr über Ballbesitz definiert, der das auch sehr gut praktiziert hat, trotz einiger Ausfälle. Ist einfach eine gute Mannschaft der SC Verl, wenn man da noch bedenkt, dass da noch wirklich einige gute Spieler fehlen. Aber trotzdem, die Maßnahmen haben gegriffen. Es musste ja irgendwas verändert werden. Das haben wir ja auch so gedacht. Das geht ja auch nicht gar anders nach einem 1-6. Insgesamt gab es 5 Änderungen. Das System wurde umgestellt. Die Maßnahmen haben auf jeden Fall gefruchtet, muss man sagen, wenn man jetzt auf dieses Spiel schaut. Essen hat letztlich, wie ich finde, ja, ein 50-50-Spiel, nicht unverdient gewonnen, hat defensiv sehr, sehr gut gestanden. Das war auch der Plan. Und ist ja irgendwie total kurios. Also, wenn man auf die Statistik schaut, RWE hat 64 Gegentore kassiert und zweimal spielst du zu null gegen die beste Offensive der Liga. Also die dritte Liga ist nicht immer erklärbar, die Leistungen von Rot-Weiß Essen sind nicht immer erklärbar, aber Fakt ist, man hat auf jeden Fall für die Fans alleine auch alles reingeworfen. Ich hatte das ja schon in der letzten Woche gesagt, du kannst es den Leuten nicht antun, jetzt auch noch gegen Verl zu verlieren, den Leuten das Saisonfinale zu versauen. Da fahren immerhin über 4000 Fans jetzt am Freitag oder Samstag nach Ulm. Das hat man jetzt geschafft, jetzt hat man das große Saisonfinale, ganz optimal war das Wochenende natürlich jetzt nicht aus Essener Sicht, weil ich finde, die Ausgangslage hat sich jetzt nicht extrem verbessert, minimal nur durch das Unentschieden der Duisburger. Der ein oder andere wird Albträume haben, aufgrund der Torschancen, die Aue da in der Schlussphase vergeben hat. Naja, aber sei es drum, Saisonfinale, darauf kann man sich auf jeden Fall freuen.
Absolut, bevor wir gleich näher übers Spiel sprechen und eben die Umstellung, die du gerade schon angesprochen hast, wollte ich noch kurz über die Fans sprechen. Denn es war natürlich auch das letzte Heimspiel für RWE in dieser Saison, zumindest, also wer weiß, ne, ob da noch ein Relegationsspiel kommt, aber zumindest ein reguläres, regulär war es das letzte Heimspiel und die Fans haben ja auch vorher nochmal ordentlich eingeheizt, stimmungstechnisch und auch einen neuen Rekord, glaube ich, aufgestellt, ne?
Ja, genau, was die Heimfans angeht, weil die Konstellation hatten wir ja noch nie, dass der Gästeblock dann fest in Essener Hand war.
Ich fand, das sah ein bisschen kurios aus.
Das sah ein bisschen komisch aus, wenn man nach links geguckt und so konnte man Augen nicht so richtig trauen. Ja. Das war ein ungewohnter Anblick, aber für die Stimmung war das super. So laut war es wirklich noch nie im Essener Stadion. Also das macht schon was, ne, mit der Stimmung, wenn dann von der linken Seite auch da noch was kommt. Also die Note für die Fans, ganz klar 1 mit Sternchen, das war herausragend, was da gemacht wurde. Gerade auch nach so einer Pleitenserie, nach so einer herben Enttäuschung, nach einem 1-6 in Stuttgart da nochmal so voll hinter der Mannschaft zu stehen. Also Hut ab vor allen, die da mitgemacht haben. Hut ab auch vor den rund 3000 Fans, die sich schon um 9 Uhr zum vor Singen, vor Trinken getroffen haben in Borbeck in der Dubois Arena. Also was da für Bilder entstanden sind, für Videos, das war auch Gänsehaut-Atmosphäre.
Gibt auch so ein bisschen so einen Vorgeschmack auf das, was möglicherweise hier in der Stadt auch los wäre, wenn der große Traum doch noch wahr werden soll.
Kann man sich gar nicht ausmalen, was dann los wäre. Also das, ja, wie gesagt, also es war finde ich, eine großartige Stimmung. Und ja, das hat sich auch auf die Mannschaft dann übertragen. Und so war es natürlich dann nochmal ein schöner Abschluss, aber möglicherweise auch nicht der letzte Akt in diesem Jahr.
Ja, ich drücke mal hier auf den Knopf.
Szene des Spiels.
Und würde sagen, wir kommen allmählich zum Sportlichen. Christian, ich fange mal bei dir an. Welche Szene hast du dir rausgesucht?
Es gab relativ weit in der zweiten Halbzeit eine Szene, wo Ferl Elfmeter gefordert hat und keinen bekommen hat. Und da hat sich vielleicht auch das bemerkbar gemacht, dass die Essener sich auch mal bemerkbar gemacht haben, gegenüber Schiedsrichterentscheidungen sich zu äußern. Haben ja im Vorfeld sich jetzt mal dazu positioniert und die vielen Fehlentscheidungen thematisiert, die gegen RWE aus ihrer Sicht getroffen worden sind. Und es war eine knappe Geschichte. Also ich hätte auch keinen Elfmeter gepfiffen, so viel dazu. Aber Kaiser trifft den Gegner schon am Fuß unten, nur der fällt vielleicht ein bisschen spektakulär. Aber auch für solche Szenen gab es schon Elfmeter. Es wäre der 15. gewesen gegen RWE. Und wer weiß, wenn der reingeht, wenn Tasta ein 1-1 macht, ob die Mannschaft dann davon sich noch mehr erholt, wenn auch nur noch wenige Minuten zu spielen sind und irgendwie alles gefühlt über dir zusammenbricht. Deshalb war es eine ganz heiße Szene. Und ja, nach 14 Elfmetern, die gegen RWE gepfiffen wurden, war es jetzt einmal so, dass 50-50 Möglichkeit hier für RWE gepfiffen wurde oder nicht gepfiffen wurde. Und so wurde das 1-0 dann über die Zeit gebracht.
Ja, Martin, ich mache direkt bei dir mit deiner Szene weiter, denn bei dem Ergebnis 1-0 liegt wahrscheinlich eine Szene recht nah.
Genau, da gibt es dann eben nur die eine Szene, ja. Nämlich das 1-0 in der 50. Minute durch Gianluca Zwajkowski. Ja, die Geschichte schlechthin natürlich, ne? Also ich war auch sehr überrascht, muss ich sagen, als ich davon gehört habe, dass Zwajkowski in der Startelf stehen wird. Aber auch das haben wir letzte Woche thematisiert. Der Trainer muss ganz genau herausfinden, auf wen er setzt, wem er vertrauen kann in dieser Phase. Vielleicht auch mal was Überraschendes machen. Und das war definitiv überraschend, dass der junge Zwajkowski gespielt hat, weil er hat ja zuletzt gar keine Chancen mehr bekommen. Er hatte diesen einen Startelf-Einsatz in München. Danach hat er ganze 2 Minuten noch gespielt, war häufig nicht im Kader. Jetzt hat er gespielt, hat ein ordentliches Spiel gemacht, sehr positionsgetreu auf der 6. Reisig hatte da in der letzten Woche einfach zu viele sinnfreie Ausflüge gemacht. Das Zentrum war nicht zu und das hat Zwajkowski geschlossen. Er hat die Kreise von Tatz eingeengt und dann hat er natürlich so einen grünen Abschluss. Hohe Balleroberung kurz vor dem Strafraum. Das ist natürlich immer ein bisschen risikobehaftet, das Spiel der Ferler. So, da hat Zwajkowski super den Körper reingeschoben, hat super antizipiert und nagelt den dann richtig rein. Er hat ja mal so eine ähnliche Szene, so eine Chance gehabt in München, falls man sich dran erinnert. Da hat er es dann irgendwie mit so einem Stänzer versucht und jetzt hat er wirklich mal draufgehauen vor der Westkurve. Überragender Moment für den Jungen, hat mich sehr, sehr für ihn gefreut. Und ja, das war natürlich dann ein grandioses Teil von ihm.
Weil man nie das Gefühl hatte, dass anders ein Tor fallen kann. Das war ja wirklich so ein Abtasten bis zur 50. Irgendwann hätten beide öffnen müssen, weil hätte sowieso nur ein Sieg gezählt. Aber bis zu dem Zeitpunkt war es so auf Defensive bedacht, bloß keinen Fehler machen. Da wäre nie im Leben ein Tor gefallen.
Martin, du hast gesagt, es ist überraschend gewesen, dass er gespielt hat. Dabei haben wir vor, ich weiß gar nicht, wann genau es war, auch mal hier gesessen und gesagt, dass immer über ihn auch gesagt wurde, er wäre der Jasula-Ersatz, den man aufbauen will, je nachdem, wer weiß.
Das war schon vor der Saison.
Oder vor der Saison.
Er hat auf Nachfrage selber gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass Klaus Gersula noch 38 Spiele über die volle Distanz machen kann. So inhaltlich war das so.
Ja.
Und dass Zwajkowski halt jetzt der Herausforderer wird, der Gras geben muss, der im Training sich zeigen muss, um diese Position irgendwie zumindest zum Teil einzunehmen, dass Gersula auch ein bisschen entlastet wird. Und das, warum auch immer, ist nicht so geschehen. Kann man den Spieler fragen, kann man den Trainer fragen. Und bei allem diesen Vorschusslorbeeren, die er bekommen hat, war ich ganz sicher, dass er deutlich mehr Chancen bekommt, um sich zu zeigen und nicht erst jetzt in so einem Spiel, wo es um alles oder nichts geht.
Also ich finde, der Trainer macht sich mit solchen Aussagen unglaubwürdig. Also vor der Saison zu sagen, er ist auf einer Stufe mit Klaus Jasula und dann verpflichtest du trotzdem einen neuen Sechser mit Luca Bazzoli. Also wenn er ihm wirklich vertrauen würde, dann hätte man ja zum Beispiel Bazzoli nicht holen müssen. Dann hätte man es nicht noch Reisig holen müssen für die Position. Dann brauchst du nicht noch einen Sechser. Wenn du sagst, du traust ihm die Minuten zu, wenn Cesolo nicht da ist, dann musst du nicht noch jemanden holen und dann musst du ihn nicht so über den grünen Klee loben und dann spielt er überhaupt gar keine Rolle mehr. So, ich verstehe den Sinn dahinter, du willst dir die Spieler warm halten, aber letztlich hat es dann eher einen negativen Effekt beim Spieler. Ne? Du kommst dir verarscht vor, wenn der Trainer dir erzählt, du bist super wichtig, immer wieder in Pressekonferenz und dann spielst du nicht. Ich glaube, so ist es einigen Spielern im Laufe dieser Saison ergangen, nicht nur Zweikowski. Aber Fakt ist ja, warum ist Zweikowski geblieben? Natürlich in der Hinrunde nur wegen der U23-Regelung. Also so ehrlich muss man sein. Ich hätte mir für den Spieler eine andere Lösung gewünscht. Ich wünsche sie mir auch für ihn für die kommende Saison, weil eigentlich macht es ja für ihn keinen Sinn, wenn der Trainer nicht voll auf ihn setzt. Ist jetzt seine zweite Seniorensaison. Ich glaube, er ist auf insgesamt 420 Minuten gekommen. Der Junge muss zocken. So. Und er hat Potenzial. Das hat man jetzt gesehen in den Spielen. Er kann sich weiterentwickeln. Er ist natürlich, hat noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Aber es geht ja nicht ohne Matchkampfpraxis. In dem Alter muss er einfach spielen. Ich würde mir wünschen, dass man ihn trotzdem hält. Vielleicht gibt es so eine Option mit Vertragsverlängerung und dann Ausleihen. Aber man hat gesehen, dass er was kann. Ist ein Eigengewächs, ist ein guter Junge, hat das Herz am rechten Fleck. Und finde ich für ihn ein bisschen schade, wie das jetzt gelaufen ist. Andererseits habe ich mich sehr für ihn, für diesen besonderen Moment gefreut.
Aber so zur Einordnung, du hast, warum hat man dann Bazzoli geholt? Du brauchst ja 4 Sechser. Ne? Du hattest Giasula, du hast Müsel, du hast Zweikowski und Bazzoli wäre der 4. gewesen. Im Winter wurde er weggegeben, dann hast du Reisig da als 4. quasi Ersatz geholt. Ich hätte nur auch gedacht, dass er deutlich mehr Chancen bekommt. Dass er sofort irgendwie dann Stammspieler wird, war jetzt nicht zwingend zu erwarten, auch mit den Zielen, die Rot-Weiß Essen hat. Aber ich hätte auch gedacht, nach den Aussagen, die Uwe Koschnert getätigt hat, dass er deutlich mehr Minuten bekommt und den er sich zeigen kann, auch entwickeln kann, weil so ein Junge stagniert ja auch. Ne? Den kannst du nicht in der Bezirksliga in der zweiten Mannschaft einsetzen, wenn er oben keine Chancen hat, muss er halt irgendwie eine andere Lösung finden. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sich die Wege trennen im Sommer, weil das glaubt Zweikowski glaubt jetzt nicht mehr so an die Aussagen von Uwe Koschnert, dass er ihn fördert oder dass er so auf ihn baut.
Die Einschätzung kann er ja haben, dass er jetzt vielleicht nicht der Mann ist oder der zweite Sechser oder wie auch immer, aber ich finde, ist schon gewagt, so eine Aussage. Er ist auf einer Stufe mit Bazzoli und Giasula und dann ist er, weiß ich nicht, wie häufig nicht im Kader. Dadurch, habe ich gerade gesagt, machst du dich ein bisschen unglaubwürdig.
Ja. Vielleicht ist sein Tor jetzt immerhin, könnte auf jeden Fall noch sehr wichtig werden für.
Ja, am letzten Spieltag, warum nicht? Ne?
Ja, absolut. Zweikowski war nicht die einzige Umstellung, die Uwe Koschnert da vorgenommen hat in der Startelf. Wir hatten es geahnt, wir hatten es, ja.
Martin hat es gefordert,
wie auch immer, die Innenverteidigung einmal komplett auszutauschen nach dem Debakel und das ist passiert. Jetzt haben Hüning und Kraulich gespielt und ich glaube, so hattet ihr es in der Zeit, glaube ich, bei eurer Einzelbenotung, die beiden gehören nicht auf die Bank.
Nee, überhaupt nicht. Das haben sie jetzt gezeigt. Die haben eine überragende Reaktion gezeigt. Ich weiß einfach, dass die beiden extrem angefressen waren zuletzt. Also wirklich angefressen. Ist auch völlig normal, wenn du nicht spielst in so einer Situation und deine Kollegen kassieren hinten ein Gegentor nach dem anderen. Ist völlig klar. Ich hatte auch gesagt, du brauchst jetzt Leute, die mit einer Portion Wut im Bauch spielen. Das haben die beiden natürlich getan und haben hervorragend gespielt. Komplett umgebaut wurde ja nicht. Rios Alonso ist drin geblieben.
Ja.
Aufgrund der Umstellung auf, ja genau, wie immer das Phänomen. Der spielt irgendwie immer, der hat halt die Stammplatzgarantie, auch wenn er zuletzt gewackelt hat. Ja. Durch die Umstellung auf Dreierkette waren dann eben 3 Innenverteidiger gefragt. Wobei man sagen muss, am Samstag hat Rios Alonso auch echt gut gespielt. Hat dann sich noch hinten raus nochmal da in Schüsse reingeworfen, nochmal ganz wichtig geblockt. Und das sehen wir ja häufig bei Rios Alonso schon in der Vergangenheit. Wenn er sichere Nebenleute hat, dann ist er auch gut. So, das kennen wir seit Felix Götze. Und in dem Fall hat das wirklich hervorragend funktioniert. Natürlich wirft das jetzt Fragen auf. Die Fans wollen wissen, ja, warum haben die denn nicht eher gespielt, Hünning und Tobias Kraulich? Kann man stellen, diese Frage, bei insgesamt 64 Gegentoren. Andererseits muss man natürlich auch sagen, als Rot-Weiß Essen 7 Spiele in Folge gewonnen hat, dann hat das auch funktioniert defensiv. So, ne? Und deswegen gab es da jetzt nicht großartig Gründe, da was zu ändern. Aber Fakt ist, die beiden haben gezeigt, dass sie einfach herausragend gut sind.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living. Aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Und Kraulich hat ja seine Chance gegen Duisburg bekommen und das war aber am Ende dieser Siegesserie. Da kann man noch verstehen, dass der Trainer dann wieder zurück auf das Altbewährte geht mit Schulz und mit Rios Alonso. Aber grundsätzlich, und das ist die Meinung haben wir ja schon relativ lange, gehört ganz speziell Kraulich einfach aus unserer Sicht in die Abwehr, egal ob Viererkette, ob Dreierkette. Er ist einfach der Mann, der nicht nur diese Kopfballstärke hat, hat er jetzt auch wieder gezeigt, sondern er hat diesen besten Aufbau von allen. Und ich finde, als Komplettpaket gehört er einfach zwingend in die erste Elf. Auch wenn er seine schwachen Spiele mal hatte, hatte jeder. Aber genauso wie Rios Alonso jetzt bei Koshinat komplett gesetzt ist, wäre es bei mir wahrscheinlich Kraulich.
Also ich finde diese Mischung herausragend gut. Du hast einmal Kraulich, der seine Stärken hat im Spielaufbau, und dann hast du Ben Hünning, das ist eine absolute Vollmaschine, der Typ. Also
und der nimmt die Leute mit seiner Art.
Kopfballstark, der ist zweikampfstark, der ist am Boden gut, der hat ein ordentliches Tempo und man darf nicht vergessen, er ist 21 Jahre alt, der Junge, dem muss die Zukunft gehören, der muss verdammt nochmal immer spielen ab der kommenden Saison. Ich erwarte den ganz klar in der Stammelf. Das ist ein richtig guter Junge, der kommt aus dem Förderwerk, so. Also mehr Identifikation geht auch nicht, also wirklich ein guter Junge.
Auch super emotional auf dem Platz. Ne? Also man hat ihn jetzt auch irgendwie 2-3 Mal gesehen.
Ja. Das ist und von der Körpersprache, der nimmt die Leute einfach mit. Ne? Der ist einfach so ein Powerpaket.
Und ein super intelligenter Junge auch. Ich habe nach dem Spiel mit ihm gesprochen. Also hat wirklich ein blitzsauberes Interview gegeben. Der kann sich auch wirklich artikulieren. Also wirklich ein komplett guter Junge. So, und das Thema Kraulich, ich glaube, es bringt jetzt nichts, nach hinten zu schauen. Ne? Hätte der spielen sollen, man weiß das nicht. Also es ist müßig, darüber zu spekulieren, ob Rot-Weiß Essen jetzt mehr Punkte hätte, wenn Kraulich die letzten 10 Spiele von Anfang an gespielt hätte. Ja klar, die 3 Niederlagen davor, da hat man sicherlich einen Punkt, aber davor hat man auch 7 gewonnen. Wichtig ist jetzt die Zukunftsentscheidung. So, bei Michael Schulz und bei Tobias Kraulich laufen die Verträge aus. Rios Alonso und Hünning stehen unter Vertrag. So, und du kannst eigentlich nicht mit allen 4 in die neue Saison gehen, weil du ja was ändern musst, du musst noch jemanden mit Tempo verpflichten. Und dann ist natürlich die Frage, hältst du Schulz oder hältst du Kraulich? So, und ich finde, da gibt's eigentlich, ja, da kann man keine andere Wahl treffen, als den Vertrag mit Kraulich zu verlängern, weil einfach der bessere Spieler ist. Das heißt nicht, dass Schulz schlecht ist, er ist ein guter Leader, er ist wichtig für die Mannschaft, aber Kraulich ist deutlich jünger und er ist, wie ich finde, einfach der bessere Innenverteidiger. Er ist kompletter und würde mich schon sehr wundern, ich würde echt vom Glauben abfallen, wenn die Entscheidung dann auf Schulz fallen würde und nicht auf Kraulich.
Ja. Wart ihr auch überrascht offensiv, wer da gespielt hat, Potocznik und also hat euch das
ich bin ja von der Doppelspitze
ihn gesehen vor allem?
Ja, ich bin ja von der Doppelspitze ausgegangen. Ich habe gedacht, zack, vorne mal richtig jetzt Gas geben mit Jansson und Potocznik. Ansonsten, es war kein Spiel für Stürmer, muss man ganz klar sagen. Ja. Es war dieses komplette Abtasten. Ich glaube, oder habe jetzt keine Daten vorliegen, aber gefühlt war es auch, was die abgerissenen Kilometer angeht, deutlich unterdurchschnittlich, dieses Spiel. Weil einfach teilweise hatte der Ferler Torwart den Ball 40 Sekunden am Fuß, ohne dass einer angegriffen hat. Also es war schon alles sehr auf Vorsicht bedacht, kein Fehler machen, bloß nicht in Rückstand geraten. Und das ist natürlich dann kein Spiel für Stürmer. Ne? Also Safi hatte eine Chance, die hat er in den Himmel geschossen. Potocznik hatte irgendwie, oder Kurpotocznik hatte fast gar keine Möglichkeiten. Es gab auch wenig von außen. Brumme musste dann auch raus, dann Koska auf die linke Seite. Also war jetzt wirklich kein Spiel, wo man glänzen konnte und dementsprechend schwierig zu beurteilen.
Man regt sich ja über Safi häufiger auf, auch in diesem Spiel, wenn man dann so diese kläglichen Abschlüsse teilweise sieht oder diese Ungenauigkeiten im Zuspiel. Aber Fakt ist, der Junge ist wichtig für die Mannschaft. Der schafft es einfach mal mit Ball mal anzutreten und dann mal das Spiel in die andere Hälfte zu verlagern durch einen 30, 40 Meter Sprint. Du hast eben zu wenig Spieler mit diesem Tempo in dieser Mannschaft und deswegen brauchst du einen Ramin Safi. Natürlich, wenn er jetzt noch einen sauberen Ball spielen würde, dann würde er, haben wir so oft gesagt, dann würde er auch woanders spielen, nicht bei Rot-Weiß Essen. Das kriegt er wahrscheinlich irgendwann nicht mehr hin, aber Fakt ist, er ist extrem wichtig und man hat es gemerkt in Stuttgart, wenn er fehlt, ne, dieses Tempo, das hat Rot-Weiß nicht. Wenn natürlich dann auch noch so ein Böberi fehlt und Nabiyama, aber du brauchst so Spieler wie Ramin Safi einfach. Natürlich war es ja offensiv nicht rund.
Der Impact ist halt trotzdem am Ende wenig. Ne? Es muss halt am Ende ein bisschen mehr rauskommen.
Effizienz nicht, aber trotzdem, du befreist dich ganz anders. Ne? Er hat eine ganz andere Wirkung auch auf die Gegner. So, die müssen immer darauf achten, auf Ramin Safi, wenn du so einen Gegner hast. Ne? Thema Konterabsicherung und so weiter. Er ist schon wichtig, natürlich würde ich mir wünschen, er würde das alles ein bisschen sauberer spielen, zu Ende spielen. Aber Fakt ist, er hat schon eine Wirkung auf diese Mannschaft.
Wir sind gespannt, wer dann in Ulm spielt. Ich drücke einfach mal hier.
Top-Thema der Woche.
Denn natürlich ist das Thema der Woche ja das große Finale. Wir haben es uns gewünscht. Wir haben gesagt, RWE muss diesen Charaktertest bestehen gegen Ferl. Das haben sie gemacht. Und jetzt haben wir die, ja, Martin, du hast gesagt, die Ausgangslage hat sich eigentlich nur so, ja, nur so ein bisschen verändert, dadurch, dass der MSV auch nicht gewonnen hat. Wie blickt ihr jetzt auf das kommende Wochenende?
Es wird eine reine Kopfsache. Also ich habe jetzt auch am letzten Wochenende mich noch ein bisschen mehr mit der dritten Liga beschäftigt als sonst. Ich habe mir das Duisburg-Spiel komplett angeschaut am Freitag.
Hatten die Chance vorzulegen.
Die hatten die Chance vorzulegen, hatten am Ende aber auch zweimal Glück, als Aue alleine vom Torwart steht und die Dinger vergeben hat. Also man merkt einfach, wie krass dieser Kopf aktuell mitspielt und dass er viel wichtiger ist als die Beine. Ne? Oft wollten die Beine nicht so der Kopf wollte nicht so wie die Beine. Das ganze Zusammenspiel passte irgendwie nicht. In Duisburg, man merkte mit jeder Minute, die das Spiel 0-0 steht, werden die Beine schwerer. Rasim Bulic war so ein exemplarisch dafür, als er kurz vor Schluss den Auer einfach durchlaufen ließ, weil er Angst vor der 10. gelben Karte hatte, damit er im Finale nicht fehlt. Fast ein Gegentor kassiert dadurch. Und bei Essen war es ja auch ähnlich, ne? Dieses Abtasten lange Zeit. Man merkte die Nervosität. Und das wird am Wochenende noch viel krasser sein. Und ich kann keine Prognose geben, weil man kann auch nicht genau sagen, wer geht wie mit dem Druck um. Wenn man sich jetzt die Historie der dritten Liga ansieht, dann hat noch nie ein Zweitplatzierter am letzten Spieltag seinen zweiten Platz verspielt. Was dafür spricht, also oft standen die schon fest am letzten Spieltag. Vor dem letzten Spieltag. Aber wenn es noch nicht feststand, dann hat der Zweite meistens dem Druck standgehalten. Wobei Cottbus eine sehr undankbare Aufgabe hat jetzt in Regensburg. Die sind seit Hildmann-Trainer ist deutlich stabiler geworden. Und es wird ein reines Nervenspiel.
Wie seht ihr die finalen Gegner der drei so im Vergleich? Also du hast es gesagt, der Energie Cottbus muss in Regensburg ran, auswärts. RWE spielt auch auswärts in Ulm. Duisburg hat das Heimspiel gegen Viktoria Köln.
Naja, es ist irgendwie ähnlich. Ne? Also für alle drei geht es um nichts mehr. Das muss aber auch nichts heißen. Das hat man ja auch schon bei Erzgebirge Aue gesehen. Das sind letztlich alles Profis. Ne? Und ich meine, wir sind jetzt nicht mehr in den 70er, 80er Jahren, dass irgendwelche Spiele da verschoben werden, sondern die hauen da alles rein.
Neue Verträge oder?
Die spielen für Verträge, die spielen um Prämien, die wollen sich zeigen, die wollen sich anbieten für neue Verträge. Also da wird schon auf jeden Fall Gas gegeben und die wissen ja auch, die stehen im Rampenlicht, da schauen jetzt alle genau hin, da kannst du nicht irgendwie 4-5-0 verlieren. Ja. So, deswegen ist es eine ähnliche Ausgangslage für alle drei, aber klar ist natürlich auch, dass der Druck ganz klar jetzt bei Duisburg und bei Cottbus ist, ne? Also natürlich will und sollte Rot-Weiß aufsteigen, aber man ist jetzt eben in dieser Verfolgerrolle. Durch die drei Niederlagen hat man leider die gute Ausgangslage verspielt und der Druck ist jetzt ganz klar beim MSV Duisburg zu Hause. Die ganze Stadt, jeder erwartet da einen Sieg gegen Viktoria Köln und diesem Druck musst du erstmal standhalten. Daran ist selbst so eine Top-Mannschaft wie Borussia Dortmund vor 3 Jahren mal zerbrochen im Heimspiel gegen Mainz, haben es nicht geschafft zu gewinnen. Also das musst du erstmal für dich auf die Reihe bekommen als Profi, da schlottern natürlich die Knie, da ist man angespannt und nervös und dann muss man erstmal gewinnen. Also für Rot-Weiß natürlich gut, dass es zwei Chancen gibt, also zwei Möglichkeiten. Auch Cottbus muss erstmal bestehen in Regensburg. Und natürlich muss in erster Linie Rot-Weiß Essen gewinnen in Ulm. Das darf natürlich überhaupt nicht passieren, wenn einer patzen sollte und du gewinnst das Spiel in Ulm nicht. Das wird auch kein Selbstläufer. So, die Ulmer haben jetzt 1-1 in Osnabrück gespielt. Die wollen sich auch vernünftig verabschieden. Also mega spannend. Ich werde auf jeden Fall da auf der Tribüne sitzen in Ulm, Tablet auf jeden Fall auf und alles genau verfolgen. Das wird schon turbospannend.
Also Wehen und Aue haben vorgemacht, wie es geht. Ne? Voll reingeworfen bis zur letzten Minute, auch wenn es für Wehen jetzt nicht zum Punktgewinn in Cottbus gereicht hat. Es gab aber auch deutlich andere Fälle schon, wo Mannschaften dann wie auch immer einen Sommerkick am Ende gezeigt haben. Und man nachher fragt, sag mal, habt ihr sie noch alle? Ihr greift damit auch in den Wettbewerb irgendwo ein, auch wenn jeder irgendwo für sich verantwortlich ist. Also es hat alles schon gegeben. Man kann nur hoffen, Pele Wollitz hat es auch gesagt, er hofft auf einen sportlichen Wettbewerb, dass sowohl Viktoria Köln als auch Regensburg und Ulm alles zeigen. Das hoffen wir auch und dann soll sich der Beste durchsetzen. Aber ich glaube schon, wir werden mit Sicherheit auch so eine Chronik anfertigen, wie der Verlauf des letzten Spieltags dann war, dass da noch die ein oder andere Kuriosität vorkommen wird und es nicht so ganz stringent ablaufen kann.
Wie geht man als Mannschaft denn so eine, quasi jetzt die Woche bis zum großen Finale und dann auch diesen Finaltag, nenne ich es jetzt einfach mal, an sich an? Also, weiß ich nicht, teilt man da das Ergebnis live immer mit auf dem Platz? Manche, du hast gesagt, du hängst natürlich da irgendwie am Tablet und guckst parallel,
also das
aber
ist
wie
Pflicht,
ist
das
mit
ist
der
Pflicht
Mannschaft?
Für alle, auch Rot-Weiß-Essen muss informiert werden, habe ich mich auch erkundigt, wie sie damit umgehen wollen. Natürlich werden die über die Ergebnisse informiert sein. Das hat natürlich auch einen ganz besonderen Grund, weil Rot-Weiß muss ja auch das Minimalziel absichern. Ne? Platz 4, das ist auch noch nicht zu 100% erreicht, denn man hat noch Hansa Rostock im Nacken. Man stelle sich vor, Duisburg und Cottbus führen deutlich kurz vor Schluss und in Ulm steht es unentschieden. Dann kannst du ja nicht alles aufmachen. Da musst du ja gucken, dass du zumindest dann diesen vierten Platz dann sicherst. Ich weiß, will keiner hören, aber da geht es trotzdem noch um sehr, sehr viel Geld, um die Pokalteilnahme. Also das willst du ja dann zumindest noch mitnehmen. So, und natürlich muss man das wissen. Also dann wird man informiert, da wird die Bank informiert, dann gibt man das weiter an die Mannschaft. Ob du da reagieren musst, genauso auch bei Duisburg oder bei Cottbus. Ne? Also Cottbus wird ja auch nicht komplett aufmachen können. Sagen wir mal, Duisburg führt und in Cottbus oder in Regensburg steht es unentschieden. Dann müssen die ja auch irgendwie den dritten Platz dann sichern, ne? Also vor RWE. Also das sind schon ganz, ganz kuriose Konstellationen. Man muss da auf jeden Fall für alles gewappnet sein.
Die Trainer gehen ja auch diese Geschichten dann unterschiedlich an. Ich habe jetzt mich zum Beispiel gewundert, dass Dietmar Hirsch, MSV, alles nach vorne geworfen hat. Also die haben ja teilweise am Ende wirklich da mit 2-3 Mann nur noch verteidigt und sind deshalb auch in die Konter gelaufen. Also
das ist ja fast in die Buchse gegangen.
Komplett versucht, das Spiel noch an sich zu reißen. Und das, wo man schon gemerkt hat von außen, boah, die Köpfe machen nicht mehr so mit und da wirkt alles etwas unsicher und nicht mehr ganz so homogen und trotzdem alles versucht. Und so geht auch jeder anders an die Geschichte ran. So genauso die Vorbereitung auf das ganze Spiel.
Ja.
Beste wäre, wenn die Trainer einfach versuchen, eine Lockerheit reinzukriegen bei ihren Spielern. Ne? Viele Spielformen machen, wo es Spaß gibt und so weiter, weil du trainierst ja jetzt eh nicht mehr in dem Sinne irgendwie die Fitness oder guckst vielleicht ein bisschen, wie dein Gegner arbeitet. Duisburg zum Beispiel macht alles ganz normal. Cottbus macht, glaube ich, auch alles ganz normal. Wodic hat schon gesagt, also wir machen hier keine Spirenzchen und machen keine anderen Sachen. RWE schottet sich komplett ab. Es gibt auch keine öffentliche Einheit in dieser Woche. So geht jeder auch da die Sache anders an. In Duisburg wird es mindestens eine öffentliche Einheit geben, wo man auch mal vorbeischauen kann und wo vielleicht noch mal so ein bisschen Fankontakt entsteht. Das wird es in Essen diese Woche nicht geben. Und so macht jeder seins und am Ende wird man sehen, wer erfolgreich ist. Geht im Endeffekt wirklich nur darum, wer hat die Köpfe der Spieler besser erreicht und wer kann den Druck ein bisschen besser von seiner Mannschaft nehmen.
Also für Rot-Weiß.
Da kommt es auch darauf an, welche Führungsspieler sind alle dabei. Ne? Also
genau.
Cottbus jetzt Gigerzi, Borgmann, Kapitän wieder dabei, die unfassbaren Impact haben auf das
Spiel. Ja, die haben ja nur leider aus RWE sich 2 Gigerzis, ne? Die dann.
Der andere kommt dann immer so ab der 60. rein und
der macht dann auch noch ein Traumtor, ist ja Wahnsinn. Ja. Also wirklich.
Also du brauchst jetzt auch eine Achse, die wirklich so das ganze Ding in die Hand nimmt.
Ganz wichtig wäre für Rot-Weiß ein guter Start natürlich auch, dass man Druck ausübt auf die anderen. Also schon mal vor, du führst früh in Ulm und dann sickert sowas dann in Duisburg auch durch und dann, das erhöht dann den Druck. Also du musst deine eigenen Hausaufgaben machen, das Spiel möglichst früh entscheiden, ja, und dann, ne?
Ja, was glaubst du? Glaubst du, dass sie jetzt draufgehen? Weil die haben gegen Verl, haben die auch sehr, sehr abwartend begonnen. Ich könnte mir vorstellen, dass die das jetzt ähnlich machen in Ulm. Dass auch erstmal die Prämisse ist, dass du keinen kassierst, weil ist ja das Gleiche. Ein frühes Tor wäre Druck für die anderen, aber frühes Gegentor würde sich selber so unter Druck setzen, dass die anderen merken, oh, Essen klappt gerade nicht. Ich glaube nicht, dass die großartig
ganz kompliziert. Du kannst aber jetzt auch nicht so das Spiel angehen wie gegen Verl, ne? Gegen die beste Offensive der Liga, eine Ballbesitzmannschaft. Du musst ja schon auch Druck entwickeln.
Schwieriger
also, Mix. Das muss dann der Trainer hinbekommen.
Ja, es gab noch so ein paar Themen, ja, halb neben dem Platz, sage ich mal. Es gab gibt ein Vertragsdetail bei Lobinger, bei Duisburg, das jetzt so ein bisschen, ja, für Aufsehen gesorgt hat, weiß ich gar nicht, weil es im Grunde, glaube ich, ein relativ gängiges Detail ist. Aber ihr könnt es ja mal kurz einmal erklären, was damit genau aussieht.
Wie du schon sagst, das ist ein gängiges Detail. Lobinger ist ja im Winter von der Viktoria zum MSV Duisburg gewechselt. Man hat 75.000 Euro festbezahlt und nochmal 75.000 würde man bekommen, wenn der MSV Duisburg in die zweite Bundesliga aufsteigt. Das sind ganz normale Vertragsinhalte. Das ist häufig so bei Aufstiegen oder bei einer gewissen Anzahl an Einsätzen. Da gibt es nochmal einen Nachschlag.
Erfolg wird mit Boni vergütet.
Genau, so. Ja. Das sieht jetzt vielleicht so ein bisschen komisch aus für die Essener. Und aber nochmal, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ist natürlich jetzt eine kuriose Konstellation vor dem letzten Spiel. Aber das wird aus meiner Sicht keine Auswirkungen haben auf die Viktoria-Mannschaft. Ich glaube nicht, dass irgendeiner da einen Meter weniger laufen wird, weil dann der Verein Geld bekommt.
Beschwert sich auch keiner.
Dass sich keiner beschweren. Trotzdem machte das natürlich in Essener Fankreisen die Runde. Guck mal hier, und die wollen ja gar nicht. Das war schon Thema. Aber
beschwert sich auch keiner, dass RWE den Vertrag so aufgesetzt hat, dass Bazzoli jetzt nicht spielt am letzten Spieltag für Ulm. Und es sei denn, Ulm nimmt Geld in die Hand, um diese Klausel zu aktivieren. Aber das sind einfach Sachen, die passieren. Da kann keiner was für, dass die jetzt am letzten Spieltag gegeneinander spielen. Und da sollte man sich nicht drum aufregen.
Ja, aber schon eigentlich irgendwie kurios und Wahnsinn, dass wir überhaupt darüber sprechen. Wer hätte vor der Saison gedacht, dass wir dieses Fernduell auch zwischen RW und dem MSV haben.
Natürlich,
ne?
Aber also man klammert sich da jetzt als Fan die ganze Woche lang an jeden Strohhalm. Ich sag ganz genau, da wird man alles genau durchforsten. Welcher Schiri wird pfeifen? Hat der RWE schon mal verpfiffen? Hat der Cottbus schon mal verpfiffen? Da wird man sich, glaube ich, jetzt wirklich aller Themen bedienen im Laufe dieser Woche. Das ist ja auch geil, muss man ja auch sagen. Danach kommt ja auch eine lange Sommerpause.
Absolut.
Darauf kann man sich freuen. Das wird auf jeden Fall ein Herzschlagfinale.
Ja.
Und am Samstag 13:30 ist alles Makulatur, weil irgendwie in der dritten Minute einer so über den Ball senzte, wo man nicht mit gerechnet hat. Und dann wird eine ganz neue Konstellation aufgemacht. Also es ist,
Ja, absolut irre. Wir freuen uns drauf. Lass uns noch zum Schluss. Wir sind schon wieder relativ lang, aber ja, die aktuelle Situation bisher. Noch ganz kurz über das Personal sprechen, denn ja, so langsam wird die rot-weiße Personaldecke ein bisschen dünner, ne? Brumme jetzt verletzt raus, wie ist da die Prognose und auch bei den Spielern, die schon verletzt waren, Abiyama, Jasula.
Also Rot-Weiß Essen hat ja in Sachen Verletzungen im Laufe der Saison wirklich Glück gehabt, also es gab selten, war selten der Fall, dass mehrere Spieler gleichzeitig gefehlt haben. Jetzt ist es eben so, Lukas Brumme werden wir wohl nicht mehr sehen auf dem Spielfeld, auch nicht in einer möglichen Relegation. Der erste Verdacht war Außenbandriss, das sah übel aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal spielen wird. Und das Gleiche gilt eigentlich für Francis Bubery. Und dann wird es richtig, richtig eng. Also es wird jetzt, glaube ich, der Problemfall für die Essener. Die linke Seite, da hat man ja eigentlich gar keinen mehr. So, Koska kann man da gespielt, aber man stelle sich vor, Koska hat irgendwie Oberschenkelprobleme, kann da 60 Minuten nicht mehr. Was machst du denn dann? Also dann Kaiser nochmal auf die linke Seite. Also die linke Seite tut echt weh. Das sind zwei wirklich schlimme Ausfälle für RWE. Bei Abiyama hofft man noch, dass er es zumindest am Samstag auf die Bank schafft in Ulm, dass er zumindest nochmal eine Alternative ist, vielleicht für 20 Minuten. Wäre natürlich auch wichtig, dass man den nochmal hinbekommt, gerade auch, wenn man die Relegation noch schaffen sollte. Ne? Wenn du dann so ein Kaliber hast aus der zweiten Liga, wo man sicherlich auch als krasser Außenseiter in die Relegation gehen würde, dann brauchst du ja jeden Mann. Und bei Klaus Jasula ist es ähnlich, hatte einen Bänderriss gehabt. Wären dann 2,5 Wochen nach diesem Trainingsunfall jetzt am Samstag. Da hofft man natürlich auch, dass er es irgendwie schafft. Ist natürlich schwierig. Auch da, du musst immer gucken. Du musst selber diese Relegation im Blick haben. Du darfst nicht zu viel Risiko gehen.
Jasula hat ja selber schon bei Magenta gesagt, Heilungsverlauf verlief ein bisschen schleppend die erste Woche. Und jetzt siehst du halt, dass der Kader doch nicht so breit ist, wie viele gedacht haben. Und vor allen Dingen, wenn du theoretisch in die Relegation gehst und dann ist der Spielrhythmus etwas enger getaktet und siehst 4, 5 Spieler, die jetzt auf dem Platz standen, hatten nach 60, 70 Minuten aber richtig zu kämpfen mit
Verlängerung vielleicht.
Verlängerung. Dann, Ein Potocznik war klar, der kommt aus einer muskulären Geschichte, die Ewigkeiten gedauert hat. Hüning nicht oft gespielt, Zajkowski nicht öfter gespielt. Mitsuta merkt man die Saison an. Also der hat ordentlich Körner gelassen. Und da darf dann wirklich jetzt nicht mehr viel passieren. Also vielleicht reden wir am Samstag sowieso nicht mehr drüber, dann hat es sich erledigt. Aber wenn es noch in eine Relegation geht, dann wird auch das Thema Fitness und Kaderbreite vielleicht nochmal ein Thema werden.
Ja, wer weiß, vielleicht sprechen wir am Montag dann drüber. Ihr habt ja gerade schon gesagt, ihr wollt keine Prognose abgeben oder traut ihr euch eine fürs Wochenende? Aus Ruhrgebietssicht wäre doch irgendwie schön, wenn MSV und RWE zweiten, dritten Platz und Cottbus das noch.
Also sagen wir so, genau. Aus Ruhrgebietssicht, auf jeden Fall wünsche ich mir das, dass zum ersten Mal dann der zweite ordentlich federn lässt und der Rest das ausnutzt. Ich glaube nicht zwingend dran, wobei ich Regensburg tatsächlich zutraue, Cottbus richtig weh zu tun. MSV glaube ich nicht dran, dass die stolpern. Ich bin mir relativ sicher.
War gestern so schlecht gegen
alle. Die haben auch jetzt noch Ausfälle, Sponsel fällt aus und so. Glaube ich nicht, dass Duisburg stolpert. Aber es wäre natürlich ein Traum, muss man ganz ehrlich sagen, wenn aus Ruhrgebietssicht die beiden Platz 2 und 3 unter sich aufteilen können.
Ja, die Chancen sind natürlich nicht sonderlich groß. Ich glaube trotzdem, dass sie es schaffen können, zumindest in die Relegation einzuziehen, weil wie gesagt, sind zwei Chancen. Der Druck ist enorm. Für Cottbus und für Duisburg kann schon gut sein, dass einer stolpert, RW dann gewinnt und zieht in die Relegation ein. Wäre natürlich schon super, wenn das klappen würde. Ansonsten wäre es natürlich bitter, Platz 4. Aber dann hätte man es jetzt nicht gegen Verl oder in Ulm dann abgeschenkt, sondern in den 3 Spielen zuvor. Da wird es genug Momente geben, über die man sich...
Die Analyse können wir dann auf jeden Fall,
Alleine im Blick aufs Vorverhältnis. Ne,
da gibt es genug Momente, die einen dann durch die ganze Sommerpause verfolgen würden. Macht Bubery das 4-1, machst du den Ausgleich gegen Saarbrücken... kriegst du nicht 6 Stück in Stuttgart. Also da hat man wirklich sehr, sehr viele Momente gehabt, in denen man es verbaselt hat. Aber noch ist die Hoffnung da und ich glaube schon, dass Essen zumindest noch die Relegation erreichen kann.
Ja. Ja, wir haben richtig Bock aufs Wochenende, ihr bestimmt auch. So haben wir uns das auf jeden Fall zum Start der Saison gewünscht, dass es lange spannend bleibt. Alles noch drin. Mal sehen, ob wir dann am Montag hier sitzen und eben das große Saisonfazit und die verpassten Chancen und weiß ich nicht was machen. Oder ob wir uns vorbereiten auf 2 Relegationsspiele. So oder so, am Montag nach dem Spiel in Ulm gibt's natürlich hier die reguläre Folge zum letzten Spieltag. Danke euch beiden.
Danke dir.
Danke.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.